Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen hier in der Lesart. Es wird in dieser Sendung so einige Rätsel geben, dieses hier zum Beispiel.
Nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht. Ich weiß ja gar nichts über sie, sagt sie. Außerdem haben sie gerade ein Tier getötet.
Ja, was ist das für eine Geschichte, wo ein toter Hund zu einer Sushi-Einladung führt? Darum wird es in 20 Minuten etwa gehen. Und gleich gibt's hier noch ein anderes Rätsel. Warum liegt ein Mann verletzt in einem Berliner Bunker? Und warum hört er dort die Stimmen seines Sohnes und mehrerer Frauen aus seinem Leben? In Inka Pareys Roman Humboldthain. Die Schriftstellerin Inka Parey, die beginnt ihren neuen Roman mit einer krimireifen Szene. Da liegt ein Mann am Boden, verletzt in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Er ist durch das kaputte Treppenhaus eines Flakturms nach da unten gestürzt. Und warum er da liegt und warum er die Stimme seines Sohnes dort hört, der seine Lebensgeschichte erzählt und dazu noch andere Stimmen, das möchte man dann zu gerne wissen nach dem Anfang des Romans. Unter anderem, das zieht einen durch dieses Buch. Und die Autorin Inka Parey ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo, grüße Sie.
Dieser Spannungsmoment, dieses Rätsel am Anfang des Romans, ja, warum liegt der Mann da, wie ist er da hingekommen, warum hört er Stimmen? In welcher Phase der Arbeit an dem Buch ist Ihnen das in den Sinn gekommen, so anzufangen?
Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, also mit den Gedanken, die ich mir über meine Hauptfigur gemacht habe, auch über Männer dieser Generation, der in den 60ern geborenen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss diese Persönlichkeit, um sie zu verstehen, in eine bestimmte Lage bringen, wo nichts mehr geht. Weil das sind ja Momente, wo ja Bruchstücke hochkommen können des Lebens, wo man ein Problem lösen muss. Warum bin ich jetzt hier? Was ist passiert? Und dann kann man die eigene Biografie vielleicht ein bisschen neu sehen.
Ja, wo nichts mehr geht, der liegt ja da eigentlich wie lebendig vergraben. Dieser Bruno heißt er, am Boden dieses Flakturms. Und er gräbt seine Geschichte nach und nach aus in einem inneren Vorgang und die anderen Figuren machen das eigentlich ähnlich. Das ist die Bewegung dieses Romans, dieses Ausgraben der eigenen Geschichte, oder?
Ja, das stimmt. Also es ist dem vorangeht ein Familientreffen. Also dieser Mann möchte wieder anknüpfen an seine zerbrochene Familie, kehrt nach Berlin zurück, wo er eigentlich herstammt. Und dieser ganze Zusammenhang führt am Ende dazu, dass also gleich mehrere Personen zeitweise in diesem Gebäude stranden und dann sich gegenseitig das zum einen erzählen, was hat mich hierher geführt, aber er das dann auch hören kann, weil das aufgenommen wird.
Mhm. Er hört da auch die Geschichten der anderen. Es gibt noch eine andere sehr rätselhafte und gefährliche Szene in dem Roman. Da erlebt man Bruno als Kind, als 11-jährigen Jungen und er sitzt auf so einem Brückenbogen, also auf dieser Konstruktion, die die Brücke hält, 15 Meter über dem Boden, liest man da. Und er hat eine Tasche voller schwerer Steine um den Hals. Und wenn ich es richtig gehört habe, ist das sowas wie die Urszene dieses Romans?
Ja, ganz genau. Dieser Textteil, den habe ich vor sehr, sehr langer Zeit geschrieben, im letzten Jahrzehnt wirklich schon. Und danach habe ich lange darüber nachgedacht, was daraus folgt und sozusagen welches Leben diese Figur dann führen wird, die in den 70er Jahren da auf dieser Brücke steht. Und da geht es um eine Weddinger Kindheit, um Mobbing, auch um Gewalt, die sich in Familien ablagert und unbegriffene Geschichte.
Eine Kindheit in dem Berliner Bezirk Wedding, wo dieser Bruno groß geworden ist. Also wenn Sie sagen, im letzten Jahrzehnt gab es schon diese Szene, so, das sagt einem ja auch, Sie haben sehr lange an diesem Buch immer wieder gearbeitet, über 10 Jahre hinweg, glaube ich. Und Sie haben in einem anderen Interview schon erzählt, dass der russische Angriff auf die Ukraine die Arbeit an diesem Roman nochmal neu in Gang gebracht hat. Was ist dann da für Sie der Zusammenhang zwischen diesem Krieg in der Ukraine und diesem Roman?
Ja, das ist tatsächlich so, dass man sich natürlich zu der Nachkriegszeit und diesem Kriegsgeschehen zum einen sowieso immer wieder neu ins Verhältnis setzen muss, wenn man darüber schreibt, auch schauen muss, was hat sich gesellschaftlich verändert. Es gibt andere Fragestellungen. Wir gucken da heute anders drauf. Ich hatte aber in den 10er Jahren eben das Gefühl, so 18, 19, als das eigentlich schon hätte fertig werden müssen, überkam mich so eine Lähmung. Und das Thema ist weit weg und warum packen wir das eigentlich so ein? Dann kam die Corona-Zeit, die ich als eine Zeit empfunden habe, wo bestimmte Themen so weit weg sind, ja, wo man sich überhaupt gefragt hat, was sind jetzt unsere Themen? Und Ja, tatsächlich war das dieser Einschnitt und die Rückkehr der Gewalt, die aber ja selbst auch eine Vorgeschichte hatte mit 2014. Und wie wir jetzt finden, wir auch viel zu wenig wahrgenommen haben, die mir dann die Dringlichkeit des Themas nochmal sehr doll vor Augen geführt hat. Was sind die Auswirkungen von Menschen, auch von Kindern auf Kriegsgeschehen? Wie lange braucht das, das zu verarbeiten? Und wie geht das generationell dann so weiter?
Und wie hat dieses Kriegsgeschehen, wie ragt das in das Leben ihrer Figuren hinein? Also Bruno, und da ist vielleicht auch seine Frau wichtig, seine Frau Ina, wie haben die diese Kriegsgeschichte nacherlebt über ihre Eltern?
Ja, das ist natürlich so, dass die Frau von Bruno, mit der er diese Familie gründet und dann scheitert, fast noch stärker als er in die so eine typische Nachkriegskindheit hat mit Eltern, deren Rolle in der Kriegszeit eigentlich unklar geblieben ist. Und das ist ja etwas, was ich sozusagen in meiner Generation, was wir alle so ein bisschen hatten. Also da war viel Schatten, da war viel Ungesagtes. Und auch wenn man glaubte es, ist doch alles immer wieder besprochen und diskutiert worden, musste man feststellen, in den Familien gibt es diese Leerstellen. Und diese Leerstellen sorgen natürlich für eine Labilität, auch für unbegriffene Gefühle, die dann dieses Familiengeschehen immer wieder stören. Und Bruno selbst, der wächst im Wedding auf und hat auch, also in einem Umfeld, wo da jetzt nicht eine Verarbeitung passiert. Die Eltern kommen aus verschiedenen Ländern.
Der Vater aus Frankreich.
Die Mutter aus Pommern. Und es ist so eine Härte da. Und gleichzeitig haben diese Kinder damals ja ihre Kindheit auch weitgehend alleine gestemmt, wenn man das so mit heutigen Kindheiten mal vergleicht.
Und interessant fand ich auch, dass die jüngere Generation in ihrem Roman, also die in den 60er Jahren Geborenen wie Bruno und seine Frau Ina, dass die es anders machen wollen als ihre Eltern, dass sie auch von dieser Härte wegkommen wollen und von diesem Schweigen wegkommen wollen, das sie von ihren Eltern her kennen. Und sie beschreiben das, ich lese mal ein paar Sätze vor, ihr Sohn, der Sohn von Bruno und Ina, Julius, der ist dann in den 90er Jahren geboren, der erinnert sich an seine Kindheit so: Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, war freundlich und aggressionsfrei, voller Geduld und Erklärung. Auch meine Mutter wollte alles besser machen, als es bei ihr selbst früher gewesen ist. Nähe, Liebe und Empathie waren für sie das Wichtigste. Aber genau das gelingt ihnen nicht, ja, dieses Bessermachen?
Nein, oder es gelingt ihm vielleicht zum Teil, vielleicht darf man es gar nicht so negativ beurteilen, aber tatsächlich diese Familie zerbröselt und scheitert und das Kind spürt natürlich auch, dass dieses immer alles richtig machen wollen letztendlich auch etwas seltsam Irreales hat. Und insofern, ja, der Vater verstrickt sich irgendwann in Lügengeschichten, hat Affären und lässt den Sohn eigentlich desorientiert zurück. Und er tischt ihm auch eine Lügengeschichte über New York und 9/11 auf, die der Sohn dann später tatsächlich in New York sich aufhaltend dann versucht zu rekonstruieren, sodass dann dieser Ort wie als zweiter Ort dazukommt.
Der Bruno verlässt die Familie irgendwann, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, und dadurch bricht die auseinander. Und das mit dem Lügen, was Sie gerade ansprechen, das fand ich ja auch sehr interessant in dem Roman. Also Bruno erzählt ständig Lügen, erzählt seinem Sohn zum Beispiel, er habe die Familie, nachdem er seine Familie verlassen hat, war er in New York nach 9/11 und hat da mit der Feuerwehr zusammen Menschen gerettet und so weiter. Eine eigentlich total unglaubwürdige Geschichte, die der 11-jährige Julius, der Sohn, aber doch glaubt, weil man dem Vati doch glaubt, was er ihm erzählt. Und aber auch Julius erzählt später in dem Roman eine Geschichte, da geht es um eine Wohnung in New York, die sich später als höchstens halb wahr herausstellt. Und dann gibt es eine Frauenfigur, die da in dem Bunker auch sitzt und ihre Geschichte erzählt. Und die sagt an einer Stelle, ich bezweifle, dass ich eine so gute Erzählung hinkriege wie ihr. Also wo es um eine Erzählung geht und eben nicht um die Wahrheit an sich. All diese Lügen in diesem Roman von verschiedenen Figuren, warum haben Sie die da so eingebaut? Wollten Sie damit klarmachen, dass auch Ihr Roman eine Erfindung natürlich ist?
Ja, absolut. Das ist ja ein Fiktionsgebäude und Fiktionen haben ja auch so eine Doppelnatur, die ich unglaublich spannend finde. Also zum einen können Fiktionen wie Versuchsanordnungen sein, indem man auch Dinge erhält. Sie sind überhaupt wie so menschliche Artefakte. Warum sage ich die Unwahrheit? Warum betrachte ich eine Sache von einer bestimmten Perspektive aus? Und ja, natürlich, also Julius, der Sohn von Bruno, versucht eben ja auch durch allerlei Gefühle von Doppelidentität hindurch. Er ist selber Wissenschaftler, das Exakte ist ihm wichtig. diese ganze Fiktionsgebäude, die eigentlich wieder auszuwuchten für sich und sich auch zu fragen, was ist denn jetzt meine Lebensgrundlage, mein Boden unter den Füßen?
Und dieser Schauplatz des Romans, Humboldthain heißt der Roman, das ist einerseits ein Park in Berlin, auch da im Wedding, wo Bono groß geworden ist. Andererseits ist das auch der Name für den alten Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, so ein hohes Bunkergebäude, auf dem im Weltkrieg eben Flakgeschütze standen. Der steht immer noch da als Ruine, zum Teil verschüttet, zum Teil aber auch sichtbar. Die Betonmauern, an denen heute geklettert wird, Freizeitsport betrieben wird, von dem man auf die Stadt schauen kann. Dieser Bunker steht eigentlich da und ragt in unsere Gegenwart hinein, so wie die Kriegserfahrung der alten Generation in unsere Gegenwart, vermittelt über mehrere Generationen in unsere Gegenwart hineinragen. Könnte man dieses Bild so nehmen?
Ja, absolut. Also ich war dann selber auch, als ich mich mit dem Gelände so physisch beschäftigt habe, nochmal erstaunt, wie viele Schichten da so zutage kommen. Das fängt schon an mit Gedenktafeln am Eingang des Parks, wo man, das war auch ein bisschen so meine Eingangsfaszination, wo man die Zeit unmittelbar nach dem Krieg sieht, der Berg war noch nicht da, es ist heiß, es ist staubig, es wächst nichts mehr. Und da fängt man sich natürlich an zu fragen, wie und warum war das Gelände in diesem Zustand?
Und in diesem Bunker führen Sie einen hinein, sperren einen eigentlich ein mit diesem Buch, mit den Figuren für eine lange Zeit. Jetzt 10 Jahre Arbeit an diesem Roman, wie ist das denn für Sie, dass dieses Buch jetzt doch da ist nach dieser langen Zeit?
Ja, das ist natürlich ganz toll und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den richtigen Moment erwischt habe, das dann auch zu beenden. Hab viel nachgedacht über die Wechselwirkung ja vom Schreiben und dem äußeren Rahmen, den Themen, einfach der Gegenwart, in der ich mich bewege. Hab auch an einem anderen Thema parallel gearbeitet. Das ist jetzt also nicht so, dass man dann nur darauf starrt, dass das eine fertig wird, aber das war jetzt so und ich bin froh, dass es geschafft ist.
Nach 10 Jahren jetzt der Roman Humboldthain. Im Schöffling Verlag ist der Roman erschien, das Buch von Inka Paaray, 286 Seiten stark. Und ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Krummer Hund, so heißt ein Jugendroman, ein vielfach ausgezeichneter Jugendroman von Juliane Pickel. In diesem Buch geht es um den 15-jährigen Daniel, einen Jungen, der Schwierigkeiten hat, mit sich zurechtzukommen, mit der Welt zurechtzukommen. Und es geht um einen Hund, der eine wichtige Rolle spielt, auch wenn er gleich am Anfang des Buches stirbt. Der Roman ist jetzt als Hörbuch erschienen, empfohlen für junge Menschen ab 14 Jahren. Aber unser Kritiker Georg Gruber, der empfiehlt dieses Buch unbedingt auch für Erwachsene. Und zuerst lässt er uns hier mal reinhören.
Nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht. Ich weiß ja gar nichts über sie, sagt sie. Außerdem haben sie gerade ein Tier getötet. Geht man an so einem Tag in ein Restaurant? Sie verschränkt die Arme vor der Brust, um rohen Fisch zu essen?
Der Hundemörder ist der Tierarzt. Er musste den Hund einschläfern, weil er Krebs hatte. Unheilbar, so erklärt es der Arzt dem 15-jährigen Daniel, der an dem Hund über alles gehangen hatte. Auch weil das Tier ein Abschiedsgeschenk seines Vaters war, der verschwand, als Daniel 10 Jahre alt war. Seitdem ist er eine offene Wunde. Der Junge vermisst den Vater, die Mutter verteufelt ihn und sucht nach einer neuen Beziehung.
Ich weiß, dass meine Mutter Sushi absolut ekelhaft findet. Und ich weiß, dass sie ja sagen wird. Am Ende sagt sie immer ja, wenn ein Mann mit ihr essen will. Und es ist immer die falsche Entscheidung.
Das ist das eine immer wiederkehrende Motiv in dieser Geschichte. Die Leerstelle, die der Vater hinterlassen hat. Daniel, der Ich-Erzähler, ist ein unsicherer Junge. Einer, der die Zahlen liebt, Mathematik, und der nur einen Freund hat, Edgar, auch er ein Außenseiter.
Seine Haare haben keine Frisur, seine Klamotten keinen Style. Mit seiner krassen Brille, den dürren Beinen und dem Gesicht, in dem irgendwie nichts so richtig da ist, wo man es erwartet, sieht er schräg aus. Eigentlich muss man sich immer wundern, wenn man ihn anguckt. Das mag ich.
Der Schauspieler Lennart Hillmann ist für dieses Hörbuch ein Glücksfall. Als lakonischer Erzähler klingt er so authentisch, als wäre es seine eigene Geschichte, die er hier erzählt. Hillmann trifft genau den richtigen Tonfall. Unsentimental mit Witz, immer wieder auch emotional, aber eben nicht zu sehr. Und lässt einen so beim Hören mitfühlen mit diesem Jungen, der mit sich nicht im Reinen ist, so wie viele Jugendliche in diesem Alter. Aber in Daniel steigt zudem immer wieder eine Wut auf, die er nicht bändigen kann, bis er austickt und gewalttätig wird, auch gegen Unbeteiligte.
Ich laufe. Felix sieht mir entgegen. Er ist dünn. Er hat Angst. Er ist schwach. Was glotzt er mich so an? Ich will, dass er aufhört damit. Meine Hand trifft auf seine Brust wie auf Papier. Er fliegt, er fällt, er liegt auf dem Boden. Felix steht auf, er heult. Meine Faust in seinem Gesicht, seinem dünnen, heulenden Gesicht.
In Krummer Hund, diesem ausgezeichneten Jugendroman von Juliane Pickel, geht es also um ziemlich viel. Und doch wirkt die Erzählung nicht überladen, sondern schlüssig komponiert. Verlassenheit, die Suche nach sich selbst, Freundschaft, Mobbing und dann noch ein tragischer Todesfall. Ein Junge, den Daniel nur flüchtig kennt, wird nachts angefahren, liegen gelassen und stirbt. Daraus entsteht ein neuer Erzählstrang, spannend wie in einem Krimi. Wer war es? War es vielleicht der Tierarzt, der neue Freund der Mutter, der sich im Laufe der Zeit doch als ziemlich sympathisch herausstellt?
Was bist du denn nun, Thomas König, denke ich? Killer oder Superman? Zeig mir verdammt nochmal dein wahres Gesicht.
Rund 6,5 Stunden dauert diese intensive Erzählung aus der Innenperspektive eines Jugendlichen, der mit sich und der Welt hadert. Und der doch auch unerwartet schöne Momente erlebt, etwa als er sich mit Alina anfreundet, genau jener Mitschülerin, die eigentlich niemand mag, weil sie auf alle nur verächtlich herabschaut. Das erste große Verliebtsein ist hier ganz wunderbar eingefangen, als Flucht und als Rettung zugleich.
Wir lassen uns rollen, werden immer schneller und Alina ruft: Hände weg vom Lenker! Wir fahren freihändig, rasen mit den klapprigen Rädern den Hügel runter und irgendwann ruft sie: Augen zu! Und für ein paar Sekunden schließe ich die Augen, fühle den Wind in meinem Gesicht und denke, wenn ich jetzt gegen einen Baum fahre und tot bin, ist es auch okay.
Aus dem Roman Krummer Hund von Juliane Pickel, als Hörbuch gelesen von Lennart Hillmann, und dieses Hörbuch ist beim Divan Hörbuchverlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der chinesische Schriftsteller Yan Liangke, der hat ein sehr wechselhaftes Autorenschicksal. Er wurde in China mit Literaturpreisen geehrt einerseits, aber gleichzeitig sind viele seiner mehr als 20 Bücher in China verboten. Und außerhalb des Landes ist Yan Liangke sehr anerkannt. Unter anderem wurde er ausgezeichnet mit dem internationalen Franz Kafka-Preis. Bei uns ist jetzt sein Roman Der Tag, an dem die Sonne starb, erschienen, gelesen von unserem Kritiker Maximilian Mengeringhaus. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Schönen guten Tag.
Wie kommt das denn, dass Yan Liangke in China sowohl geehrt als auch verboten wurde?
Ja, das ist in der Tat eine paradoxe Biografie, die der Autor hat, und der Ideologienfleischwolf des 20. Jahrhunderts, der macht sowas möglich. Geboren ist er 1958 in ziemlich ärmliche Provinzverhältnisse, hat nur eine basale Schulbildung genießen dürfen und ist aus Perspektivlosigkeit dann zur Nationalen Befreiungsarmee gegangen. Da wiederum macht er dann 2 Studienabschlüsse in Politikwissenschaft, aber auch in literarischem Schreiben und verdingt sich danach als Propagandaschreiber für die Partei. In seiner Freizeit schreibt er eher konventionelle, realistische Romane. Und dann passiert aber um die Jahrtausendwende so ein ästhetischer Umbruch aus dem Nichts quasi. Die Bildwelten werden wilder, Satire und Sozialkritik wird wichtiger. Er thematisiert dann Tabus wie die intellektuellen Morde der Partei oder vertuschte AIDS-Epidemien. Und dann kommt es dazu, dass er wirklich mit den höchsten Literaturpreisen national geehrt wird, sogar eine Professur in Peking erhält. Gleichzeitig dürfen seine Bücher aber nicht vertrieben werden. Das könnte man quasi so eine kommode Form der Zensur nennen, die ihn ereilt. Er ist bekannt, aber ungelesen. Und das ist bei diesem Autor besonders tragisch, finde ich, weil er im Wesentlichen für mich so ein Volksschriftsteller ist, wenngleich von der erfrischend abgedrehteren Sorte.
Wilde Bildwelten, haben Sie gerade gesagt, und der Titel dieses Romans, der klingt auch danach, der Tag, an dem die Sonne starb, klingt ja wie so eine Endzeitvision. Ja, was ist denn da los mit der Sonne?
Ja, zunächst tut die eigentlich, was sie im Hochsommer in Zentralchina so tut, die glüht erbarmungslos alles nieder. Menschen, Tiere, Getreide, alles ächzt quasi unter der Hitze, so auch im Städtchen Gaotian. Da spenden selbst die Berge ringsum eigentlich keine Kühle mehr. Linderung bringt allenfalls die Nacht. Nicht aber am 6. Tag des 6. Monats. Da bricht sich mit der Dämmerung dann großes Unheil Bahn, wenn ich das so orakelnd sagen darf.
Und ja, würden Sie noch ein bisschen weiter orakeln und sagen, was dann in diesen glutheißen Tagen da passiert, was die Hitze bei den Menschen auslöst?
Ja, die Menschen in Gaotian, die führen ein hartes Leben. Das ist körperliche Arbeit, die prägt da den Alltag. Und nach diesem wirklich plackenden Tagwerk verfällt da schon mal jemand in Trancezustand. Traumwandler nennt man dieses Phänomen im Städtchen. Das ist quasi Schlafwandler mit ein bisschen mehr Bewusstsein. Und das taucht immer mal wieder auf bei dieser Anstrengung, unter der alle leiden. Diesmal aber ist das so ein bisschen wie eine Epidemie, als würden sich die Menschen untereinander damit wirklich anstecken. Auf einmal hat man Horden dieser Traumwandler. Und die leben dann im Schutze der Dunkelheit auch wirklich ungehemmt ihre Triebe aus. Die erschlagen dann auf einmal die Liebhaber der Ehefrauen mit der Eisenstange, was sie sich vorher nie getraut hätten. Oder die Greise begehen Massenselbstmord am Fluss. Das ist so eine richtige Gewaltorgie, die dann auf einmal sich entfesselt. Und befeuert wird das vor allen Dingen von denen, die nicht schlafen, von den Wachen. Die versuchen, die Schlafenden zu übervorteilen, die plündern und brandschatzen. Es ist so ein bisschen, als wäre mit der Sonne wirklich so jeder Anstand untergegangen. Es wird mit jeder Stunde schlimmer und wann die Sonne wieder aufgeht, das bleibt unklar.
Und wer ist der Zeuge dieser unglaublichen Ereignisse, dieses Gewaltausbruchs? Wer erzählt davon?
Das ist ein 14-jähriger Junge namens Nyan Nyan. Der wird von der Stadtgemeinschaft so ein bisschen zum Dorfdepp erkoren. Das ist aber alles andere als das. Also der hat eine große Beobachtungsgabe, eine immense Sensibilität und wir kommen vielleicht darauf zurück, eine sehr schöne Sprache. Ein bisschen unwahrscheinlicher Erzähler, könnte man fast schon sagen. Dieser Nyan Nyan ist besonders gefährdet, denn sein Vater ist als Denunziant stadtbekannt. Sein Onkel wiederum ist so ein Kapitalismusgewinnler, der die Traditionen ausverkauft. Und Nyan Nyan durchwacht diese Nacht und kommt wirklich von einer Katastrophe in die nächste, vom Regen in die Traufe. Die Hemmschwellen sinken natürlich bei allen Beteiligten und dann steigen auch die Rachegelüste, gerade auf ihn und seine Familie.
Ja, dann kommen wir doch wirklich auf die Sprache zurück. Was hat er denn für eine Sprache, dieses Buch und auch dieser junge Erzähler?
Das ist vor allen Dingen spannend in Bezug auf die Anlage des Romans. Für mich ist das eine Parabel über den moralischen Bankrott dieser chinesischen Kontrollgesellschaft, wo sich eigentlich alle nur menschlich verhalten, solange der Staatsapparat das kontrollieren kann. Spannend ist jetzt bei dem Buch, dass es trotzdem selbst nicht moralisiert und dass es stilistisch von einem unglaublichen Wechsel der Töne geprägt ist. Also das ist mal derb, mal zotig, komisch und echt irre. Das hat ein großes Gespür für Metaphorik, wie in so einem Fieberwahn. Das kann man vielleicht noch abschließend daran verdeutlichen, wie Nyan Nyan selber seine Figurenumwelt zeichnet. Da schreibt er, mein Onkel war groß und kräftig und wie er da so auf dem Boden hockte, sah er aus wie eine eingestürzte Mauer auf dem Markt. Meine Tante dagegen war klein und schmächtig und wie sie da so neben ihm kauerte, sah sie aus wie ein frisch gesprossenes Grasbüschel oder Blümchen an der Mauer. Das ist wirklich ungewohnt für unsere Ohren, aber zielsicher mit jedem Vergleich, mit jedem Bild, ziemlich bombastisch. Als der Roman auf Englisch erschien vor ein paar Jahren, hat ein Kritiker in den USA gesagt, das würde ihn erinnern an Juan Rulfos Jahrhundertroman Pedro Páramo. Und ich bin immer vorsichtig mit diesen Vergleichen, aber diesmal halte ich das für absolut gerechtfertigt. Das ist große, packende Literatur, die unbedingt gelesen gehört, wo es erlaubt ist.
Der Roman Der Tag, an dem die Sonne starb von Yan Liangke. Aus dem Chinesischen wurde das Buch übersetzt von Marc Herrmann im Mattes und Seitz Verlag. Es ist erschienen mit 370 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Und Sie haben gehört, wie beeindruckt unser Kritiker Maximilian Menge-Ringhaus ist von diesem Buch. Vielen Dank.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Lea, ich bin 23 Jahre alt und ich sitze hier gerade an der Isar in München. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, heißt Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Darin geht es um eine Frau, die sehr unzufrieden mit ihrem Leben ist und sich umbringen will. Und dann kurz vor ihrem Tod kommt sie aber in diese besagte Mitternachtsbibliothek und dort kann sie sich Bücher raussuchen, in denen sie Entscheidungen, die sie in ihrem eigentlichen Leben bereut, anders getroffen hat. Die Geschichte an sich hat mich dann am Ende ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Aber an sich fand ich es sehr spannend, auch dann über mein eigenes Leben nachzudenken, welche Entscheidungen ich vielleicht mal anders getroffen hätte, um zu schauen, wie es dann gewesen wäre.
Lea hat in München gelesen, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Im Drömer Taschenbuchverlag ist das Buch erschienen mit 320 Seiten in der Übersetzung von Sabine Hübner. 13 Euro ist der Preis. Jetzt gehen wir hier auf eine der größten Buchmessen der Welt. Neben den Messen in Frankfurt am Main und Paris zum Beispiel ist die Messe in Buenos Aires eine der ganz großen. Mehr als 1 Million Menschen kommt jedes Jahr dorthin, was auch zu tun hat mit der in Argentinien staatlich geförderten Lese- und Publikationskultur. Und diese Messe ist über Argentinien hinaus ein internationaler Treffpunkt für die Bücherwelt. Mit dabei ist in diesem Jahr bei der Messe der Berliner Literaturkritiker Samir Salami und den habe ich jetzt mitten in der Nacht in Buenos Aires am Telefon. Guten Tag, guten Morgen, Herr Salami.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ja. Danke, dass Sie aufgestanden sind so früh am Morgen für uns. Und sagen Sie, die Messe findet dieses Jahr unter ja wirklich besonderen Bedingungen statt, weil der neue Präsident Argentiniens, der ultralibertäre Präsident Javier Milei, einen radikalen Rückbau des Sozialstaates in dem Land angekündigt hat. Wie ist da die Stimmung auf der Messe? Merkt man da was von der politischen Aufregung, die diese Ankündigungen ausgelöst haben?
Ja, also Sie haben es gesagt, es wird gerade ein großes Gesetz diskutiert. Das wurde schon von dem Abgeordnetenhaus auch angenommen, in dem große Kürzungen vorbereitet werden und auch das sozusagen sehr verlockend sein soll als Attraktionspunkt für Investoren. Als ich selbst auf der Messe war, war mein erster Eindruck eigentlich, man spürt erstaunlich wenig von dieser Situation. Man muss allerdings wissen, die Literatur hat in Argentinien einen ziemlich hohen Stellenwert. Der ist vielleicht nicht ganz so hoch wie Tango oder Fußball, aber man kann schon sagen, dass es hier sowas gibt wie literarischen Fanatismus. Naja, diesen Enthusiasmus zur Literatur, den spürt man auch auf der Messe, wo ich ziemlich vielen heiteren Gesichtern und Gemütern begegnet bin.
Damit wir uns das vorstellen können, Herr Salami, was für eine Messe ist das überhaupt? Kann man das vergleichen, auch so vom Setting her, mit den Messen, die wir hier in Deutschland kennen, in Frankfurt oder Leipzig, oder ist das ganz anders?
Ja, doch, das kann man schon vergleichen. Also die Messe vereint eigentlich so Aspekte von Leipzig und Frankfurt, wenn das jetzt unsere Bezugspunkte wären. Ich muss nur finden, der architektonische Rahmen, der ist eigentlich sehr viel reizvoller. Also die Messe findet auf dem Gelände der historisch bedeutenden Landwirtschaftsmesse statt, mitten im hippen Viertel Palermo. Da gibt es auch so einen Reitplatz in der Mitte. Und es ist wirklich eine Messe fürs Publikum, aber es werden auch wichtige Deals abgeschlossen. Allerdings, das ist ein wichtiger Unterschied, dauert die Messe fast 3 Wochen. Darum treten jetzt viele Autorinnen mehrfach auf in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und das gibt dem Ganzen eher so einen lässigen Festivalcharakter. Ich selbst habe mich die meiste Zeit bei den unabhängigen Verlagen verbracht, die sich zu sogenannten Verlagsinseln zusammenfinden, wo man die Bücher auch kaufen kann. Das habe ich dann auch gleich gemacht und dabei hat mir der Aussteller eines Verlags verraten, dass er trotz der hohen Inflation gar keinen so drastischen Einbruch spürt.
Ja, die hohe Inflation, 200%, glaube ich, also unglaubliche Zahlen, das ist doch sicher ein Thema bei so einer Messe, gerade die Auswirkungen auf die Bücherwelt und dann eben der neue Präsident, wir haben ihn schon angesprochen, der gilt ja vielen als neuer Höhepunkt eines weltweiten Aufschwungs, extrem rechter Politiker, dramatische ökonomische Lage in dem Land. Ich könnte mir so vorstellen, dass man auf der Messe ja fast nur über Politik redet. Ist das denn so?
Ja, also das ist auf jeden Fall sicher ein, wenn nicht sogar das bestimmte Thema auf der Messe. Bestimmt erinnern sich einige Hörerinnen noch an die Bilder aus dem Wahlkampf, wo Milei ja gerne mit einer Kettensäge aufgetreten ist. Das sollte seine radikalen Kürzungspläne symbolisieren. Und da hat er unter anderem angekündigt, das Bildungsministerium, sogar das Gesundheitsministerium einfach zu streichen, also ganz ohne Ersatz. Wenig überraschend hat sich dann die Öffnungsrede der 81-jährigen Autorin Liliana Hecker gleich entschieden gegen Milei gewendet. Hecker war während der Militärdiktatur in den 70ern eine systemkritische Journalistin. Und für ihre Generation weckt Milei natürlich böse Erinnerungen an den Faschismus, obwohl sein Politikstil natürlich ein ganz anderer ist.
Und wenn bei diesen Umständen jetzt dieser Messe, lässt sich dann da überhaupt sinnvoll reden über Kunst, über Ästhetik, über schöne Literatur oder fällt das dann unter den Tisch?
Ja, doch, also sehr gut sogar. Ich war bei vielen Veranstaltungen, in denen es wirklich um sehr spezielle Fragen ging, ganz besonders bei einer sehr prominent beworbenen Podiumsdiskussion mit der argentinischen Reporterin Leila Guerriero, die man wirklich in ganz Lateinamerika schätzt, für ihre Interviewführung, für ihren tollen Schreibstil. Und da ging es vor allem um sehr technische Fragen des Schreibens, des Recherchierens. Es wurde auch viel gelacht. Leila hat sich zum Beispiel sehr herrlich darüber aufgeregt, wie sich Journalisten selbst immer als besonders schlau darstellen wollen, wenn sie Interviews führen. Und in diesen ganzen 90 Minuten wurde der Name Milei nicht ein einziges Mal erwähnt, aber die Frage, was guten Journalismus ausmacht, hat natürlich für alle hier auch eine politische Dimension.
Und unter diesen ganzen schwierigen Umständen, wie schauen da die Büchermenschen in Argentinien in die Zukunft? Was haben Sie dazu gehört?
Ja, also viele, die in der Buchbranche arbeiten, stehen politisch eher dem Peronismus nahe, sind also links sozialdemokratisch. Wenn man die Zeitungen aber liest, dann merkt man, dass auch die Wirtschaftseliten ziemlich alarmiert sind. Also es gibt eigentlich fast jeden Tag Proteste und Demos in der Stadt. Für den 9. Mai ist jetzt sogar ein Generalstreik angekündigt und man merkt, dass sozusagen die Buchbranche unter diesem Druck steht und unter dieser größeren Krise sich gefasst macht auf Dinge, die sie noch nicht wirklich fassen kann. Am längsten habe ich mich insgesamt mit Gabriel Giorgi unterhalten. Der ist Professor für Literatur und Gender Studies, war lange in New York, ist jetzt wieder zurück in Buenos Aires, forscht viel zu Prekaritätsfragen, Fragen der Arbeit und Armut. Und der befürchtet tatsächlich einen regelrechten Ausverkauf des Landes an internationale Investoren, also eine viel größere Krise als nur eine des Kulturbetriebs. Ich habe ihn dann aber trotzdem gefragt, ob er denkt, ob es eine besondere Strategie jetzt dieser Regierung im Umgang mit der Buchbranche gibt. Und da hat er mir Folgendes geantwortet.
Ah, bueno, importantísimo. Evidentemente hay una campaña contra el libro de este gobierno, ¿no? Claramente la apuesta es...
Also Gabriel Giorgi sagt hier, dass er von der Regierung eine regelrechte Kampagne erwartet, die die großen Verlagskonten den kleineren unabhängigen Verlagen Förderungen entzieht, die diese aber unbedingt brauchen, um wenigstens einigermaßen konkurrenzfähig zu bleiben.
Algún tipo de protección y de regulación estatal no pueden, obviamente, competir con las grandes multinacionales.
Ja. Also und ganz ähnlich hat das eigentlich Liliana Hecker in ihrer Eröffnungsrede ausgedrückt, als sie meinte, es gehe Milei darum, ich zitiere das mal wörtlich, die Zahl derjenigen, die lesen können, maximal zu reduzieren, um alle potenziellen Gegner zum Schweigen zu bringen. Also ich finde, es zeigt ganz gut, trotz der, wie ich finde, teils heiteren Grundstimmung macht man sich hier auf sowas wie einen richtigen Kulturkampf gefasst, den die Regierung eigentlich gegen die eigene Nation führt.
Ja, düstere Aussichten in Argentinien. Das war der Kritiker Samir Salami über die 48. Buchmesse in Buenos Aires. Haben Sie ganz herzlichen Dank.